Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Und schwupps, es ist November. Ey, sag mal ehrlich, oder? Ich habe den Eindruck, das Jahr ist total schnell verflogen. So schnell war irgendwie noch nie in meinem Leben November. Nee, echt, also ich finde, es ist wirklich schnell gegangen und jetzt ist November. Und November ist ja mein Lieblingsmonat. Ich weiß, der ein oder andere von euch wird jetzt sagen, okay, jetzt ist sie vollkommen durchgeknallt. Wie kann man denn diesen trüben, grauen, regnerischen, komischen, modrigen Monat toll finden? Ja, ich bin eben komisch. Ich mag modrige Monate. Also November ist wirklich ein toller Monat. Ich finde den großartig. Es mag daran liegen, dass ich eh ein bisschen morbide unterwegs bin. Ich meine, hey, ich schreibe Thriller. Da muss man November lieben, oder? Wo wir gerade bei Thriller sind. Das neue Buch steht quasi in den Startlöchern und es ist jetzt nicht mehr lange hin. Am 10. November erscheint es, Wolfsmädchens Wald. Ich habe ziemlich gestruggelt und gekämpft die letzten Wochen, weil irgendwie lief alles nicht so, wie es sollte. Und irgendwie war ich noch nie so früh fertig mit allem. Und noch nie ging so viel am Ende noch schief. Aber egal, es ist da, es ist geschafft. Ich bin stolz auf das Wolfsmädchen und habe eine großartige Lesung am 1. Dezember in Dieflin in der Gemeindehalle, organisiert vom Drachenwinkel. Und das wird wunderbar werden, weil ich habe einen Special Guest. Es geht ja um Wölfe. Und wen könnte man da am ehesten einladen hier aus dem Saarland? Huh? Wen wohl? Ja, genau. Den Wolfspark Werner Freund in Merzig. Und das tue ich mit der Tatjana Schneider. Die hat mich extrem unterstützt bei diesem Buch. Und die kommt zur Lesung. Und deshalb wird es eine ganz besondere Lesung, weil es A, um ein ganz besonderes Buch geht und B, um ein ganz besonderes Thema, nämlich um Wölfe. Und die Tickets kosten 9 Euro. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Und ihr könnt noch Karten kriegen. Und Leute, es sind nicht mehr viele Karten da. Also ich würde mich an eurer Stelle extrem beeilen. Wenn ihr noch welche wollt, schreibt an volta@drachenwinkel.de oder ihr ruft beim Drachenwinkel in Dillingen an, da gibt's noch Tickets. Aber seid schnell. Und wenn, dann sehen wir uns da. Das würde mich extrem freuen. Ja, was war sonst los diese Woche? Der November ist gestartet mit Halloween und am nächsten Tag Allerheiligen. Mein Herz ist da immer so zweigeteilt unterwegs. Einerseits finde ich es ziemlich süß, wenn die Kiddies da durch die Lande ziehen und bei mir an der Tür stand irgendwie so süß. Ich hatte wieder mal nicht dran gedacht und habe das Licht draußen nicht angehabt und war irgendwie in Hektik zu Hause. Und dann schellt es. Mein eigenes Kind war irgendwo unterwegs mit Freundinnen auf Halloween und dann schellt es und ich bin so zur Tür, stockdunkel, steht so eine kleine Prinzessinnenmaus mit so Dracula-Zähnen vor mir. Mama so 3 Schritte weiter. Hallo, süßes oder saures? Und die war so niedlich, die war vielleicht 4. Und ich so, boah, ich muss schnell gucken, dass ich was für dich habe, weil wir wohnen so ein bisschen abgelegen. Bei uns sind nicht so viele Kinder unterwegs. Und tatsächlich habe ich da noch was für sie gefunden. Und die hatte einen riesen Korb voll Süßigkeiten. Da habe ich gesagt, hör mal, das reicht aber doch jetzt bis Weihnachten, oder? Ja, das stimmt. Das ist echt viel. Das reicht bis Weihnachten und bis Ostern. Und weg war sie. War sehr niedlich. Aber das war mein einziger Halloween-Gast. Also ich möchte jetzt nicht beschreien, ihr müsst nächstes Jahr nicht alle kommen, aber ich fand's gut, es hat geregnet, ne? Da hatten selbst die Kinder keinen Bock. Aber danach eben Allerheiligen und Allerheiligen ist für mich so ein Feiertag, der geht mir ganz ans Herz, weil er eben genau wie Allerseelen eben einen Tag später dieses endliche, dieses November-Feeling, dieses Ding hat. Und das macht nachdenklich, aber auf der anderen Seite, es ist dann auch schön. Wisst ihr, was ich meine? Wenn die Kerzen an sind auf den Gräbern, wenn du zu Hause bist und du hast deine Familie um dich und du genießt diesen Moment, weil du weißt, alles ist endlich, Leute. So ist das nun mal. Wie ich immer sag, hier kommt keiner lebend raus. Aber wir haben jetzt nicht nur morbide Sachen und nicht nur komische Sachen, nicht nur gruselige Sachen, obwohl, naja, vergesst es, das Buch der Woche ist auch ein Thriller. Das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, hat es echt in sich. Es heißt Der Club, dabei sein ist tödlich, ist von Ellery Lloyd und bei Knauer erschienen. Und es geht, um eine Insel vor der britischen Küste. Da ist seit kurzem der Gipfel des Luxus unterwegs. Nur die wahrhaft reichen, schönen und berühmten haben Zugang zum elitären Private Member Club Island Home. Und da sind sie ganz geschützt vor neugierigen Blicken und können ausgiebig feiern und andere Dinge tun. Und bei der 3 Tage dauernden Eröffnungsparty des Clubs dabei zu sein, das möchte so mancher Prominente sehr gerne und so mancher würde dafür sogar sein Leben geben. Und einer tut das auch. Als sich am 3. Abend alle im spektakulären Unterwasserrestaurant versammeln, wird ein Land Rover gesichtet. Unter der Wasseroberfläche mit einer Leiche drin. Natürlich habe ich noch die ersten Sätze für euch. Ungefähr als der Land Rover auf der Mitte des Damms war, muss klar gewesen sein, dass sie es niemals schaffen würden. Das Wasser lief viel zu schnell auf. Die Strecke, die noch vor ihnen lag, war viel zu lang. Was tut man an welchem Punkt? Abgesehen von einer einzigen Haltebucht ist die Straße, die Insel und Festland verbindet, in keinem Abschnitt breiter als für gerade mal 1,5 Fahrzeuge. Selbst an ihrer höchsten Stelle liegt sie selbst bei niedrigstem Wasser nicht mehr als 0,5 Meter über dem sie umgebenden Watt. Keine Möglichkeit zu wenden. Total betrunken, mitten in der Nacht und in einem unbekannten Wagen im Rückwärtsgang zur Insel zurück, keine Chance. Es ist ein richtig gutes Buch. Es ist ein richtig guter Krimi. Es ist so typisch englisch. Es hat so ein bisschen was von diesen ganz typisch englischen Krimis, so Miss Marple-mäßig. Aber es ist auf jeden Fall ein Buch, was euch für einige Zeit an sich fesseln wird. Und ihr werdet tolle Lesestunden damit erleben. Ich kann es euch nur empfehlen. Der Club Dabei sein ist tödlich. Ein Kriminalroman von Ellery Lloyd. Bei Knauer erschienen und wird euch jede Menge Grusel bescheren. Diese Woche habe ich einen total schönen Traum gehabt. Ich habe mich auch noch richtig gut an diesen Traum erinnern können. Und ich wurde so wach mit dem Gefühl, boah, ist das geil, dass das jetzt endlich passiert ist. Und als ich dann wach wurde, dachte ich, ach, shit, ich habe ja nur geträumt. Das kennt ihr sicher alle, dieses Gefühl, wenn du so vom Schlafen ins Wache kommst und du hast irgendwas geträumt und wenn dieser Traum noch so im Raum hängt und du so fast danach greifen kannst. Also so führte es mich eben dazu, darüber nachzudenken, was so Träume so ausmachen und was Träume eigentlich für uns bedeuten und was Träume eigentlich sind. Und klar, wir haben alle mal wieder einen Albtraum und dann gibt's nichts Schöneres, als zu realisieren, okay, es war nur ein Traum, ich bin in meinem Zimmer, ich bin in meinem Bett und mein Mann schnarcht neben mir. Ne? Dann ist Schnarchen plötzlich auf einmal auch klasse, oder? Also Fakt ist, Träume sind etwas ganz Besonderes. Und weil ich so drüber nachdachte und weil ich so dachte, das ist wirklich etwas, womit sich die Menschheit schon seit Gedenken beschäftigt, was so Träume sind. Deshalb verdienen die Träume mal eine Post von Martina. Liebe Träume, manchmal, wenn wir schweißgebadet aufwachen und schwören, dass es wirklich passiert ist, was wir träumten, dann verfluchen wir euch. Ihr seid wie Spinnweben, die in den Räumen unserer Seele hängen und jeder von uns kennt euch. Mal seid ihr sanft und schön und wir wollen gar nicht mehr aufwachen und manchmal tut ihr so weh, dass wir laut weinend hochschrecken. Ihr verschiebt unsere Realität. Ihr lasst Menschen leben, die vor vielen Jahren gestorben sind. Ihr zeigt uns unsere Kindheit süß und vertraut. Alles fühlt sich so echt an und fast immer vergessen wir euch, wenn wir aufgewacht sind. Seit Jahrtausenden stellen wir uns die Frage, ob ihr uns etwas zeigen wollt oder ob unser Gehirn sich nur sozusagen abreagiert im Schlaf. Es gibt Seher, Dichter, Wahrsager, Medien, die schwören, dass Träume uns beraten und manchmal auch uns schützen wollen. Ich weiß nicht, ob da was Wahres dran ist, aber ich weiß, dass nichts besser ist, als das Gefühl aufzuwachen und zu wissen, das war nur ein Albtraum. Es sind nicht die Schlimmen von euch, die mir Angst machen und die mich traurig sein lassen. Es sind die, die mich aufwachen lassen mit dem Gefühl, etwas verloren zu haben. Menschen oder Tiere, die längst gestorben sind und die ich in euch sehen konnte, als wären sie noch lebendig. Orte, an denen ich lange nicht war und die ich sofort wiedererkennen würde. Gesichter, die verschwommen sind und von denen ich doch weiß, zu wem sie gehören. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, euch einfach ziehen zu lassen. Und wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann nehme ich es an, denn das ist nicht schwierig und man kann ja nie wissen, ob ihr nicht doch ganz wichtige Dinge voraussagt. Ich denke viel über euch nach und ich schicke euch liebste Grüße, eure Martina. Boah, so langsam aber sicher, ne? Hat ja echt ein paar Wochen gedauert, aber so langsam aber sicher gehen mir diese Pocher-News ein bisschen auf die Kiste. Also ich finde, oh, es fängt schon langsam an anstrengend zu werden, was da so passiert mit Oliver und Amira Pocher und ob sie jetzt tatsächlich was mit diesem unheimlich tollen Coach hat oder ob Olli betrogen worden ist oder ob der Podcast aufhört oder was auch immer. Es war auch diese Woche wieder extrem viel los bei den Pochers, denn er hat jetzt einen neuen Podcast. Er hat ja seinen mit Amira aufgelöst und macht jetzt einen mit Sandy Meyer-Wölden, also die Pochers Reloaded sozusagen. Es war ja seine Ex-Frau und mit der macht er jetzt einen Podcast. Ich weiß so nicht, manchmal bin ich echt froh, dass ich alleine in meinem Podcast sitze. Ne? Muss ich mich auch mit niemandem streiten. Was sonst so los war in der Welt der Promi-Stars und Sternchen, das habe ich jetzt für euch. Priscilla Presley hat diese Woche unter Tränen von der Krankheit ihrer Tochter Liza Marie erzählt. Die 54-Jährige hatte mit schlimmen psychischen Problemen zu kämpfen. Ein Grund dafür war wohl der Tod ihres Sohnes Benjamin, der 2020 Suizid beging. Liza Marie hat sich danach nicht mehr gefangen. Sie hat oft mit ihrer Mutter über den Sinn des Lebens gesprochen und darüber, dass ihre Welt immer dunkler wurde. Priscilla sagt, dass ihre Tochter auch stark suizidgefährdet war. Schlussendlich starb Liza Marie Presley an einem Herzstillstand. Sie hatte sich ein Jahr zuvor am Darm operieren zu lassen, weil sie abnehmen wollte. Daraus entstand ein Darmverschluss und der führte zum Herzstillstand. Es ist schon schlimm, was diese Familie Presley da alles erlebt und ich frage mich immer, ob das an diesem Elvis-Syndrom liegt und was aus all diesen Menschen wohl geworden wären, wenn sie nicht in diesem Umfeld vom legendären Elvis Presley gelebt hätten. Jedes Jahr zu Halloween rätselt die Welt, was Heidi Klum tragen wird. Ihre Kostüme sind legendär und manchmal lässt sie für so große Auftritte sogar Straßen in New York sperren. Auch dieses Jahr war das Kostüm echt wunderschön. Also manchmal ist sie auch eklig unterwegs, aber diesmal ging sie als schillernder V in einem leuchtend blauen Einteiler mit Schnabel auf dem Kopf und 10 Tänzern um sie herum, die die Federn darstellen sollten, geschmückt mit Kristallen und Farben. Und da ist dann auch schon mal so ein wunderschönes Pfauenrad zu sehen gewesen, haben die Tänzer dann imitiert. Und es sah so, so toll aus. Heidi ist ja jetzt nicht meine besondere Freundin, aber dafür Chapeau. Ich musste leider diese Woche lachen über Robbie Williams. Der findet das gerade gar nicht lustig, aber ich fand es unfassbar komisch. Er hat diese Woche von seiner Schlaflosigkeit und von seinem dünner werdenden Haar erzählt. Vom Lustverlust und von Erschöpfung. Und er sagt, das sind Männerwechseljahre. Ich kann nicht mehr. Und jetzt wird er ja bald 50 und jammert, dass sich das Testosteron von ihm verabschiedet. Allerdings war er dann auch so ehrlich, dass er zugegeben hat, dass er von seinem Körper in den 90ern und auch teilweise in den 2000ern sehr, sehr viel verlangt hat und auch dem sehr, sehr viel angetan hat. Und diese kleinen Sünden, die wirken sich natürlich im Moment auch nicht gerade förderlich aus. Aber ganz ehrlich, Robbie Williams, hey, willkommen im Club, trag es mit Fassung, jünger werden wir leider alle nicht, aber ich finde, man kann zumindest mal elegant und in Würde altern, oder? Ich freue mich jetzt auf meinen Freund Arne Waag, der kommt jetzt. Und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer Band, wer könnte das sein?
Now and then. Die Beatles.
So ist es.
Also ich sag mal so, die Zukunft ist da jetzt nicht mehr so groß angesagt. Wie alt ist jetzt Paul McCartney? 83. Ringo Starr ist, glaube ich, 81. Mm. Also so viel Zukunft ist da nicht mehr.
Na ja gut, aber sie leben ja dann überhaupt weiter. Also ich meine, egal, sie leben ja jetzt noch, Gott sei Dank. Aber selbst John Lennon lebt ja im Prinzip weiter. Also in seiner Musik. Jetzt erzähl mal, die Woche kam was Neues raus.
Am Donnerstag um Punkt 15 Uhr. Ich habe da die ganze Zeit meinen Streamingdienst die ganze Zeit aktualisiert. Und dann kam Now and Then. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht der größte Beatles-Fan. Ja? Mhm. Aber Ich fand das schon spannend. Also diesen Song hat irgendwann in den 80ern, also Anfang 80 wahrscheinlich, weil danach war er nicht mehr da auf Start, John Lennon das Ding mal so eingesungen. Dann hat kurz vor seinem Tod, Mitte der 90er, George Harrison die Gitarre dazu gespielt. Mhm. Und dann wollte man das Ganze irgendwie so ein bisschen rekonstruieren mit diesen Tonbandaufnahmen von John Lennon, aber das hat man immer nicht hinbekommen. Bis auf jetzt, jetzt hat man ja die künstliche Intelligenz und die konnte die Stimme von John Lennon nochmal so rekonstruieren und jetzt hört sich das so an, als hätte der in einem Studio gestanden.
Aber weißt du, es ist schon ein bisschen gruselig, ne? So Musik aus dem Grab sozusagen.
Ja, so hört sich auch ehrlich gesagt ein bisschen an. Es ist ein bisschen
Na ja, super.
Ja, muss man auch mal so sagen, wie es ist.
Aber ja. Das ist ja das, was ich sage. Also ich meine, du kannst es drehen, wie du willst. Ich finde generell diese künstliche Intelligenz ist gruselig. Ich habe da gar nichts gegen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde, man sollte sich nicht immer wie so ein Muli in den Boden stemmen, wenn es um was Neues geht. Ich finde es sehr wichtig, das zu beherrschen. Also es nicht hochgehen zu lassen, sondern es zu kontrollieren und zu beherrschen. Aber ein bisschen gruselig ist es schon, oder? Du kannst mit meiner Stimme, ich könnte 100 Jahre schon tot sein und ich könnte dir alles erzählen. So viele Stimmaufnahmen, wie es von mir gibt und von dir wahrscheinlich auch. Wir würden ewig leben.
Ja, schön wäre das, finde ich.
Findest du? Nee, ich möchte gar nicht ewig leben. Nee, aber ich find's fies. Jetzt stell dir mal vor, deine Angehörigen könnten immer weiter mit dir sprechen. Eigentlich eine geile Sache für einen Thriller, fällt mir mal gerade so auf.
Ich jetzt auch wieder ein bisschen fies. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Angehörigen da noch mit am Start sind. Aber ja.
Fakt ist, mit den Beatles geht das. Ob das mit dir und mir geht, weiß ich nicht. Ja. Aber es war schön mit dir heute und ich höre mir das Ding von den Beatles jetzt auch mal an.
Hör dich das nochmal an und dann sagst du anschließend mal, wie es war. Ich finde es gut, aber jetzt mehr auch nicht.
Songs from the Grave.
So.
Bis dann, mein Lieber.
Tschüss.
Der November ist gestartet und mit dem November rasen wir jetzt quasi auf Weihnachten zu. Ich weiß, die manche von euch sagen, ey Martina, jetzt nochmal halblang. Wir haben jetzt Anfang November, wir sind noch nicht bei Weihnachten. Aber Leute, ihr werdet euch wundern, die Zeit wird noch schneller verfliegen als im Rest des Jahres. Und schwuppdiwupp sind wieder Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern und du weißt immer wieder nicht, was du an Geschenken kaufen sollst. Und du bist genauso verzweifelt wie jedes Jahr und der Stress artet aus und irgendwann ist dann Heiligabend und alle sitzen schweratmend unter Baum. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, ich mache mal langsam. Man wird ja schließlich auch älter, ne? Also ich mache mal langsam, weil ich das mal wieder so ein bisschen genießen will. Es gibt wunderbares Fernsehprogramm für Weihnachten und das startet tatsächlich jetzt schon. Also Drei Nüsse für Aschenbrödel ist nicht mehr weit weg. Es gibt ja so Weihnachtsfilme. Aber es gibt einen Weihnachtsfilm, der ist etwas ganz Besonderes. Und das ist auch mein Filmtipp für diese Woche. In den 80ern gab es so einen Spruch, der hieß, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und so ähnlich ist der Film, den ich euch heute vorstellen möchte, als Film der Woche. Das ist zwar nicht so, dass keiner hingeht zum Krieg, aber es ist so, dass der Krieg auf einmal keine Rolle mehr spielt. Es geht um Flandern und es geht um Weihnachten 1914. Schotten, Franzosen und Deutsche befinden sich im Krieg. Als der Soldat und ausgebildete Tenor Nicolas Prink der Frontbesuch von seiner Freundin Anna hat, stille Nacht anstimmt, verlassen alle die Schützengräben und reichen einander die Hand. Für einen Moment lang hat der Krieg Pause. Dieser Vorfall, den gab es tatsächlich, der ist als der sogenannte Weihnachtsfrieden in die Geschichte eingegangen. Der Kammersänger Walter Kirchhoff war damals an der Front stationiert. Die Heeresleitungen erfuhren aus abgefangenen Briefen davon und wollten die Sache vertuschen und versetzten alle Beteiligten. Verbrüderung mit dem Feind, das ging gar nicht. Okay, der Film ist ein bisschen rührselig, manchmal auch ein bisschen kitschig und manchmal auch ein bisschen pathetisch überzeichnet. Aber es ist tatsächlich eine Friedensutopie und die geht mitten ins Herz. Diane Krüger und Benno Fürmann liehen sich in den Gesangspassagen die Stimmen von Nathalie Dessay und Rolando Villason aus. Und es ist ein wundervoller Film geworden. Merry Christmas kommt am Sonntag. gut, ist ein bisschen weit vor Weihnachten, aber man kann den auch vor Weihnachten gucken. Also am Sonntag um 7:45 auf Arte und danach natürlich in der Arte Mediathek. Ich freue mich sehr und kann gar nicht fassen, dass er noch nie in meiner Sendung war. Der Thriller-Autor Max Bento ist mein Gast der Woche. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, lieber Herr Bento.
Hallo, ich freue mich, dabei sein zu können.
Ja, und ich freue mich erst, genau. Ja. Ich habe eben gesagt, ich hatte sie alle, nur Herrn Bento noch nicht. Und das ist richtig blöd, weil Sie haben wundervolle Bücher geschrieben.
Vielen Dank.
Und wir wollen heute unter anderem über den neuesten reden, über das Engelsmädchen. Aber ich habe natürlich, weil wir noch nie gesprochen haben, noch viele, viele andere Fragen.
Ja.
Ich fange mal an mit dem Anfang. Wann kamen Sie zum Schreiben und wie ist das gekommen?
Ach, eigentlich schon ganz, ganz früh. Ich war noch, gerade mal 12 Jahre alt, da habe ich schon immer auf meiner kleinen Reiseschreibmaschine rumgehackt und erste kleine Geschichten geschrieben. Und ich hatte also ganz früh den Wunsch, Schriftsteller zu werden, aber habe mich anfangs, als ich dann mit dem Abitur fertig war, nicht so getraut, weil ich dachte, das ist ja kein Beruf, den man richtig erlernen kann. Und ja, so bin ich dann erstmal Schauspieler geworden. Das ist so meine zweite Leidenschaft, das Theater damals gewesen. Und so habe ich beschlossen, erstmal ans Theater zu gehen. Und ja, dann hat sich aber dieser Wunsch zu schreiben immer wieder gemeldet. Und so habe ich dann auch in meiner Zeit als Schauspieler angefangen, Stücke zu schreiben. Und die sind auch gespielt worden am Theater, was mich sehr gefreut hat. Mhm. Aber ja, so die eigentliche Leidenschaft war die Kriminalliteratur. Und wie ich dazu gekommen bin, das hat eigentlich mit Nils Trojan, meiner Hauptfigur, zu tun, dem Ermittler Nils Trojan, dem Hauptkommissar, über den ich lange, lange nachgedacht habe. Und erst als ich den so richtig bildlich vor mir sah, als der so wie in Fleisch und Blut vor mir stand, habe ich dann gesagt, okay, jetzt fange ich an, jetzt schreibe ich meinen ersten Thriller. Und so kam es dann auch, so ist der Federmann erschienen. Und, der Erfolg war so groß, dass ich irgendwie mich auch ganz von der Bühne, vom Theater dann verabschieden konnte. Und ja, seitdem bin ich glücklicher Thriller-Autor.
Ich kann mich noch erinnern, wann kam der Federmann raus? War das so
2011? 2011,
okay. Da war ich in Frankfurt auf der Buchmesse am Goldmann-Stand und habe das Buch gesehen und habe zu meiner Freundin gesagt, mein Gott, ist das ein geiler Titel. Und habe es mir dann tatsächlich, haben die mir eins geschenkt, was die ja nie machen da. So, man kriegt da ja eigentlich gar keine Bücher. Das ist ja immer wie in ein leckeres Restaurant gehen und nicht essen dürfen. Dann habe ich es gelesen. Ich war so begeistert von diesen Figuren, von diesem Tempo, was sie da vorgelegt haben. Also von diesem Psycho-Krimi, der wirklich was ganz, ganz Besonderes war, fand ich.
Freut mich. Mhm.
Ist es denn so, dass sie dann dachten, oh wow, jetzt habe ich so einen mega Auftakt hingelegt. Wie kann ich das halten? Oder ging das ganz gut?
Also den Druck hatte ich natürlich, klar. Also das war halt so ein auch für mich überraschender Erfolg. Also ich war ja damals völlig unbekannt noch als Autor, dass das gleich so eingeschlagen hat. Das macht dann schon erstmal Druck. Aber ich habe mir gesagt, ich verwandle diesen Druck in positive Energie und habe mich hingesetzt und den zweiten Band entworfen. Das war dann die Puppenmacherin und als ich dann beim Schreiben gemerkt habe, das funktioniert, dann habe ich mir auch keine Sorgen mehr gemacht. Mhm. Und so ging es dann weiter.
Herr Bento, Nils Trojan ist ja quasi in unser, ich will nicht sagen in unsere Herzen gesickert, weil es sind ja Thriller. Also er ist ja in Fleisch und Blut übergegangen. Wie haben Sie diese Figur angelegt? Wie hat die sich weiterentwickelt? War das alles so geplant? Weil das sind ja jetzt schon wie viele Bände?
Der 11. Band ist gerade erschienen.
Genau.
Ja, es sind jetzt schon 11 Bände mit Nils Trojan. Ja, also Nils Trojan, ich habe lange, lange über ihn nachgedacht. Ich habe ihm auch so einen etwas heldenhaften Namen gegeben. Trojan, das ist auch ein bisschen an das alte Troja erinnert. Aber ich habe mir gesagt, trotz seines heldenhaften Namens ist er gar kein Held. Also er ist mehr der Anti-Held, der hat nämlich sehr viel Angst. Das war also Angst, also das erste Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe, als ich über ihn nachdachte. Er hat mindestens genauso viel Angst wie wir beim Vermitteln, wir als Leser, die ihm folgen. Und das Besondere bei ihm sind halt seine Panikattacken. Und das ist etwas, was er vor all seinen Kollegen geheim halten muss. Ich habe lange über dieses Thema geforscht, habe mit Entsetzen festgestellt, dass 70% aller Deutschen schon einmal eine Panikattacke hatten. Und das ist halt ganz furchtbar. Das ist so ein Gefühl, als würden die Leute einen Herzinfarkt bekommen. Sie haben Angst, dass sie sterben. Ihnen bleibt die Luft weg. Manche fallen sogar in Ohnmacht. Es sind also ganz schreckliche Symptome. Sie begeben sich dann meistens die Notaufnahme und dort wird aber festgestellt, dass gar nichts weiter ist. Und das sind halt psychische Probleme, die so nach innen sich gerichtet haben. Es geht um Gefühle, die verdrängt wurden. Und der Nils leidet darunter und muss sich auch Hilfe suchen bei einer Psychologin. So fängt das ja gleich im Federmann an. Mhm. Er sucht die Verhaltenstherapeutin Jana Michels auf und redet mit ihr über seine Probleme. Das so erfahren wir dann auch viel über sein Privatleben, über seine gescheiterte Ehe. Er hat eine Tochter, an der er sie hängt, die Emily, und leidet sehr darunter, dass er Emily so selten sieht. Er hat sehr viel Probleme mit seinem Vater, der ein sehr unterkühlter Mensch ist und das nie verstanden hat, dass er zur Polizei geht. Ja, das ist so seine Entwicklung, dass er sich immer mehr auch öffnet, zumindest der Verhaltenstherapeutin gegenüber. In seinem Beruf hält er seine Ängste geheim. Aber für mich war das halt etwas ganz Besonderes, dass er ein hochsensibler Mensch ist, der in so einem harten Job arbeitet und sich aber trotzdem immer wieder seinen Gefühlen stellt, vor allem seinen Ängsten stellt.
Ich folge Ihnen bei Facebook und da sehe ich ganz oft, dass Sie über Trojans Revier sprechen. Also ja. Der spielt ja in Berlin und es ist so faszinierend. Man hat wirklich den Eindruck, dass es diese Figur gibt. Wie,
das ist gut so.
Ja, ich weiß. Aber wie ist es für Sie? Haben Sie manchmal, denken Sie, dass er wie so ein guter Freund ist und könnte er tatsächlich in Ihrem Leben sein?
Ja, also ich bezeichne ihn manchmal so als mein Freund im Geiste. Also ich habe manchmal auch, wenn ich hier, ich komme ja selber aus der Gegend, also ich wohne selber in der Gegend, in der er auch wohnt. Mhm. Wir sind sozusagen Nachbarn. Mhm. Also ich bin in Berlin-Kreuzberg an der Grenze zu Neukölln, dem sogenannten Kreuzköln. Und ja, hier habe ich ihn auch angesiedelt. Deswegen spreche ich auch mal von seinem Revier. Hier wohnt er, von hier aus ermittelt er. Ja, und manchmal so auf meinen Spaziergängen durch den Kiez denke ich auch an ihn. Denke, ja, das würde jetzt dem Trojan auch gefallen oder was würde er wohl dazu sagen? Und so ist er mir wirklich auch sehr ans Herz gewachsen. Er ist halt wirklich so wie ein Freund für mich geworden.
Und geht er Ihnen denn manchmal auf die Nerven?
Nein, eigentlich nicht.
Nie.
Also, nö. Also manchmal tut er mir ein bisschen leid, dass ich ihn wieder losschicken muss in irgendwelche brenzligen Situationen beim Schreiben.
Manchmal haben Autoren das ja so, dass sie mit einer Figur, dass sie sagen, boah, jetzt reicht's mir mit dieser Figur. Also Herr Martin lässt die dann sterben gerne.
Das kann passieren, ne? Dass auch ein Autor irgendwann mal eine Figur über hat oder meint, die ist jetzt auserzählt.
Ja.
Aber ich finde, er hat noch genug Power und er macht ja auch eine Entwicklung durch. Und also ich bin wirklich, wirklich noch bereit, mit ihm noch so ein paar Abenteuer zu erleben.
Wir auch. Ich freue mich sehr, der Thriller-Autor Max Bento ist bei mir. Der hat einen neuen Psycho-Thriller geschrieben, Das Engelsmädchen. Herr Bento, ich bin jetzt ganz gespannt, oder wir sind ganz gespannt, also ich habe es ja schon gelesen, aber Sie sollten uns trotzdem erzählen, worum es im Engelsmädchen geht und was Kommissar Nils Trojan da erwartet.
Ja, also im Engelsmädchen geht es um eine junge Frau, ein Teenager, die ganz überraschend auf ein Baugerüst in Berlin steigt und sich ganz oben hinstellt und ganz spärlich bekleidet ist. Sie ist das Engelsmädchen, wie wir als Leser dann später herausfinden werden, weil auf ihren Schulterblättern sind große Engelstattoos eintätowiert. Und da bin ich dann auch schon bei einer neuen Figur, einer ganz neuen, wichtigen Hauptfigur in der Trojan-Reihe. Denn es wird eine Kriminalpsychologin beauftragt, mit diesem Mädchen zu sprechen. Und das ist die Carlotta Weiß. Sie klettert auf dieses Baugerüst und will dieses Mädchen von dem Sprung, von dem Todessprung aus unglaublich hoher Höhe abhalten. Und versucht erstmal ein Gespräch mit ihr aufzubauen und erfährt dabei, dass dieses Mädchen einen Namen sagt, kurz bevor sie sich in die Tiefe stürzt. Und das ist auch für diese Psychologin ein großer Schock, dass vor ihren Augen dieses Mädchen überspringt. Und es stellt sich aber dann heraus, dass dieser Name, den das Mädchen genannt hat, Annabel Lund, dass das gar nicht ihr Name ist, sondern der Name eines sehr lange vermissten Mädchens. Das ist ein alter Vermisstenfall. Mhm. Und Kommissar Nils Trojan muss sich mit diesem alten vermissten Fall beschäftigen und er findet es sehr rätselhaft, dass dieses Mädchen sich für das andere Mädchen ausgegeben hat. Und er spricht mit Carlotta Weiß darüber und so lernen sie sich kennen und er lädt die Carlotta ein, gemeinsam mit ihm in diesen rätselhaften Fall zu ermitteln.
Die Morde in ihren Büchern sind immer so, ich will jetzt nicht sagen bizarr, aber es hat schon ein bisschen sowas, das ist immer so... so ganz anders, also die ganzen Geschichten. Wie kommen Sie da drauf?
Ja.
Sie scheinen ja echt nett zu sein sonst so.
Ja, eigentlich schon. Ja, ich werde das auch oft gefragt, wie kommt man eigentlich auf diese abgefahrenen Ideen? Ich glaube, das hat so ein bisschen damit was zu tun, dass es bei mir halt so immer so besonders bizarre Mordfälle sind, dass ich schon vom Theater komme. Also ich stelle mir das schon immer so ein bisschen wie eine Inszenierung des Täters vor. Ich habe ja lange auch über Serientäter recherchiert und es ist ja tatsächlich so, dass es da Theorien gibt, dass Serientäter über ihre Taten mit der Öffentlichkeit kommunizieren und bewusst auch den Tatort inszenieren. Und ja, da lasse ich dann schon auch manchmal so ein bisschen meiner Fantasie freien Lauf in dieser Art der Inszenierung und versuche da auch immer ja mit Symbolen zu arbeiten, mit irgendwelchen Requisiten. Wenn wir nochmal über den Federmann sprechen, da waren es halt die Vögel,
ja.
Also zerrupfte Vögel, die am Tatort hinterlassen werden. Und ja, das baue ich ganz gerne aus und versuche da natürlich auch so Bilder zu bauen. Und versuche mir das auch immer wirklich ganz bildhaft vorzustellen. Und für mich ist es auch immer ganz wichtig, dass ich mich selbst beim Schreiben so ein bisschen grusele. Also ich möchte halt auch diesen Grusel und auch eine leichte Angst und eine leichte Erregung spüren. Und ja, so kommt es zu diesen doch etwas speziellen Mordfällen in meinen Büchern.
Lieber Herr Bento, es gab ja nicht immer nur Bücher über Max Trojan. Sie hatten ja auch mal einen Ausreißer, ne? Oder einen? Oder
zwei Ausreißer, ja. Genau. Es gibt zwei Standalone-Thriller, wo ich mir gesagt habe, ich brauche mal ein bisschen Abstand von Nils Trojan und schreibe mal ein Buch ganz ohne ihn. Und dann, als das gut funktioniert hat, habe ich es dann noch ein zweites Mal gemacht.
Das waren einmal das Porzellanmädchen und einmal Rotkäppchens Traum, oder? So war's
genau,
halt, ne?
Das sind die beiden Bücher außerhalb der Reihe.
Und wenn Sie jetzt ohne Trojan arbeiten quasi. Wie hat sich das angefühlt? Haben Sie ihn vermisst oder haben Sie das genossen oder sagen Sie, ich schreibe auf jeden Fall auch nochmal ein Standalone oder wollen Sie sich lieber auf den Herrn Trojan konzentrieren?
Also ich habe es damals sehr genossen. Das war eine große Freiheit, weil ich meine, so eine Figur gibt ja auch schon so ein bisschen so einen Rahmen vor, wie er sich bewegt, wie er sich verhält, was er denkt, mit wem er zusammen ist. Das muss man ja auch immer weiter erzählen. Und in den beiden Büchern, wo ich ihn mal weggelassen habe, war das halt sehr schön, dass ich das nicht weiter erzähle, sondern ganz, ich habe mir immer gesagt, das ist ein, es geht um Figuren, die selbst ermitteln. Ich wollte auch mal ein bisschen Abstand zu der Berliner Kripo haben, zu den Arbeitsweisen, sondern der Plan war dann, dass die Geschichte Leuten passiert, die überhaupt nichts mit der Polizei zu tun haben und trotzdem mal herausfinden wollen, was da Schlimmes passiert. Und das war eigentlich sehr schön und ja, zum zweiten Teil Ihrer Frage, klar, ich werde das bestimmt auch nochmal machen. Es ist so ein kleiner Ausflug außerhalb der Reihe.
Und bekanntlich ist ja nach dem Buch vor dem Buch.
Ja.
Das heißt, Sie werden wahrscheinlich vielleicht sogar schon fast fertig sein mit dem Neuen, oder? Wie sieht
ja,
das aus?
Ja, also es ist in der heißen Phase, genau, weil das ja im nächsten Jahr schon wieder erscheinen soll. Da gibt es auch spezielle Abgabetermine, die muss man einhalten, Verlag. Also es wird weitergehen. Und das nächste Buch, das kann ich jetzt schon ankündigen, ist wieder in der Trojan-Reihe. Und aber auch wieder mit der neuen Ermittlerin. Es wird auch wieder die Kriminalpsychologin Carlotta Weiß auftauchen.
Mir hat das ja gefallen, dass da jetzt eine Frau aufgekreuzt ist und das Ganze so ein bisschen begleitet. Ist das vielleicht auch so ein Ding gewesen, dass man sagt, man bringt da so ein bisschen Weiblichkeit rein?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte eine wirklich sehr starke weibliche Ermittlerfigur entwerfen. Und diese Carlotta Weiß ist ja auch sehr eigenwillig. Eine Kriminalpsychologin und Profilerin, aber auch eine Hauptkommissarin. Und sie begibt sich also ganz tief in die Rolle eines Täters hinein. Sie hat also ganz spezielle Ermittlungsmethoden. Ich habe sie mal bei meinen Notizen als Profiling Actress bezeichnet, also als profilzeichnende Schauspielerin. Ich bin so ein bisschen so von meiner Erfahrung als Schauspieler ausgegangen. Ich habe mir gedacht, die Carlotta, die versucht auch nicht nur psychologisch in diese Figur einzusteigen, nach der sie sucht, nach dieser Täterfigur, sondern auch physisch. Sie versucht herauszufinden, wie bewegt sich dieser Mensch? Was für Sachen hat er an? Hat er irgendein körperliches Handicap? Geht er aufrecht? Geht er gebückt? Hat er vielleicht immer irgendeine Sache bei sich, die er in der Hand hält? Ja, so kenne ich das vom Theater, dass man sich so auch eine Rolle erarbeitet. Also man überlegt, ja, was für Schuhe trägt derjenige eigentlich? Wie kleidet er sich und so? Und also so begibt man sich ja mehr und mehr in diese Figur hinein. Und die Carlotta ist so verrückt, dass sie das also wirklich manchmal bis auf die Spitze treibt, dass sie dann auch zu Undercover-Einsätzen neigt, sich verkleidet und in bestimmte Milieus begibt. Also sie begibt sich dann nicht nur in die Täterfigur, sondern auch in die von Zeugen und Opfern hinein. Und das macht sie, glaube ich, zu einer ziemlich besonderen und eigenwilligen Figur. Und das war mir ganz wichtig, dass das ja eine ziemlich verrückte, aber auch sympathische Frau ist, die dem Nils da zur Seite steht.
Ist wunderbar gelungen. Ich kann es jedem empfehlen. Max Bento, Das Engelsmädchen, ist bei Goldmann erschienen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das tolle Gespräch und hoffe, dass wir beim nächsten Buch wieder eins führen.
Sehr gerne. Es hat mir auch Freude gemacht. Vielen Dank.
So, das war schon wieder für mich und wir hätten nicht November, hätte ich nicht einen Novemberspruch für euch. Also einen, der im Prinzip zu Allerheiligen passt und einer, der mir ganz, ganz nahe geht. Ich mag den sehr gerne. Pass auf. Trauer ist wie ein großer Felsbrocken. Wegrollen kannst du ihn nicht. Zuerst versuchst du daran nicht zu ersticken. Dann schlägst du ihn Stück für Stück kleiner. Und das letzte Stück, das steckst du in deine Tasche und du trägst es dein Leben lang mit dir herum. Man könnte jetzt sagen, wow, das ist echt schwer und mein Leben lang trage ich es mit mir rum und so. Man könnte aber auch sagen, ja, ich habe so ein Stück Trauer bei mir, mein Leben lang, und das ist auch was, was mich im Prinzip ausmacht, dieses Stückchen Trauer, was da noch in meiner Tasche ist, dieses kleine Stück von diesem riesigen Felsbrocken. Und das nehme ich eben mit, das gehört zu mir. In diesem Sinne, so möchte ich es sehen im Prinzip, im Monat November. Ich wünsche euch jetzt eine richtig gute Zeit. Bis zur nächsten Woche, wenn wir uns wieder hören, hier im Podcast der Martina Straten Show. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert. Das heißt, wenn ihr auf Folgen klickt, also oben in eurer Podcast-Line ist ja sozusagen ein Knöpfchen, also da seht ihr Folgen oder Abonnieren. Und dann werdet ihr jede Woche daran erinnert, dass es eine neue Folge der Martina Straten Show als Podcast gibt. Bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.